Die Welt wird mit KI und Extended Reality versetzt sein.
Die Welt von morgen, in der Realität und Virtuelles verschwimmen. Im oberfränkischen Ebermannstadt schnuppern Schülerinnen und Schüler in diese Welt hinein, in einem virtuellen Klassenzimmer. Dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir auf die geplanten Veränderungen beim BAföG. Da hat die Bundesregierung am Donnerstag eine viel diskutierte Reform auf den Weg gebracht. Und wir befassen uns mit Dyskalkulie, einer Rechenschwäche, die für betroffene Kinder und Jugendliche schlimme Auswirkungen haben kann.
Dann hatte ich halt einfach eine Schulangst, Prüfungsangst, so Panikattacken wirklich entwickelt und einfach extreme Stresssymptome.
Das und mehr im Campus-Magazin. Am Mikrofon ist Monika Wagner. Schön, dass Sie zuhören. Aus einem Holzklotz mit einer großen Feile die Form eines Autos herausfeilen und Räder dran bauen. Das ist eine meiner Erinnerungen an den Werkunterricht in der Grundschule. Wahrscheinlich wird mein Kind, das im September eingeschult wird, weniger Zeit haben für solche Arbeit mit den Händen. Denn Bayerns Kultusministerin Anna Stolz will, dass Grundschüler mehr Lesen und Rechnen üben. Und deshalb werden Werken, Kunst und Musik in einem Fächerpool zusammengelegt. Und die Grundschulen können sie flexibler einsetzen. Befürchtet werden daher Kürzungen bei den Kreativfächern. Was das für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, hat sich Anna Dannecker am Beispiel Musik angeschaut.
In der Grundschule am Weinberg in Alzenau-Michelbach bei Aschaffenburg ist Musik großgeschrieben. Die Schule wurde gerade erst als musikbegeisterte Grundschule ausgezeichnet. Ein Prädikat, das das Kultusministerium an Grundschulen vergibt, die dem musischen Bereich einen besonders hohen Stellenwert einräumen. In der Pressemitteilung des Kultusministeriums zum Preis heißt es wörtlich: Singen und Musizieren sind ebenso wichtig wie das tägliche Lesetraining oder die Beherrschung der Grundrechenarten. Die Leiterin der Grundschule, Sabine Stolzenburg, argumentiert, der Musikunterricht sei wichtig für die Kinder.
Was besonders ist, was diese Musik auslöst, sei es in der Sprache, sei es in der Verknüpfung von Synapsen im Gehirn, es lernt sich leichter und es bewirkt ganz viel bei den Kindern.
Ihre Grundschule hat die Musik fest in ihren Schulalltag integriert. Alle Schülerinnen und Schüler singen den eigenen Schulsong oder treten im Chor bei Festen oder Veranstaltungen auf. An der Grundschule unterrichten außerdem nicht nur die Klassenlehrer Musik, sondern auch speziell ausgebildete Musikpädagogen wie Regina Wahl. Ihr Ziel im Unterricht?
Ganz vorne steht natürlich der Spaß. Aber es ist nicht nur Spaß, sondern es ist auch das, dass die Kinder sich persönlich ausdrücken können. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung wird gefördert.
Kinder lernen hier, wie es sich anfühlt, Fortschritte zu machen, wenn man dranbleibt. Auch losgelöst von Sprachkenntnissen. Wie es ist, in der Gemeinschaft zu üben. So die Musiklehrerin.
Was für uns eben hier so wichtig ist, ist, dass eben alle Kinder das machen und die, die eben nicht den Musikunterricht genießen können, weil es einfach von zu Hause her nicht gefördert wird, die haben wenigstens dann das.
Das ist auch für den Musikpädagogen Johannes Hasselhorn ein ganz wichtiger Punkt. Kinder sollen wenigstens in der Grundschule mit Musik in Berührung kommen. Hasselhorn forscht an der Universität Erlangen-Nürnberg dazu, was Musikunterricht bei Kindern bewirkt.
Musik ist ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens, ein wahnsinnig wichtiger Teil. Und den muss ich lernen, um ihn verstehen zu können, um auch mitreden zu können. Und um mich entscheiden zu können, ich möchte da mitmachen oder ich möchte da nicht mitmachen. Wenn ich das nicht lerne, dann kann ich die Entscheidung nicht treffen, sondern dann bin ich einfach raus.
In Nürnberg wurden schon besondere Musikprojekte an Brennpunktschulen durchgeführt. Vor allem mit Klassen, die einen hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern aus Familien mit Migrationsgeschichte haben. Hier konnten Forscher zeigen, dass das Selbstmusikmachen enorme Wirkung erzielen kann.
Solche Effekte können zum Beispiel sein, dass Kinder und Jugendliche, die ihre ganze Schullaufbahn schon gelernt haben, dass sie eigentlich irgendwie Leistungsende sind und auch nicht so gut sich integrieren können, nicht so gut ankommen, irgendwie Anschlussschwierigkeiten haben, dass diese Jugendlichen über solche Projekte wieder lernen, Vertrauen in sich selbst zu fassen.
Nicht nur an Brennpunktschulen, auch insgesamt könne das regelmäßige Musizieren dazu beitragen, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Der Musikpädagoge Hasselhorn hat das in einer Studie herausgefunden. Kinder, die Musik-AGs besuchen, Big Band, Orchester oder Chor, werden beispielsweise über die Zeit gewissenhafter. Johannes Hasselhorn sieht die Flexibilisierung der Kreativfächer in der Grundschule aber auch generell problematisch.
Die Gefahr, dass gerade in den Schulen, die sich in sozial schwierigeren Umgebungen befinden, dass gerade dort, wo es besonders wichtig wäre, der Musikunterricht zurückgeht und Musik wieder zu einem Bildungsbürgerfach wird. Und da, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall Sicherungsmaßnahmen haben, dass das nicht passiert.
Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern steht weiter hinter ihrem Plan. Mehr Deutsch und mehr Mathe an den Grundschulen. Die Zeit dafür soll da sein, wenn die Grundschulen selbst entscheiden können, wie sie die Stunden Musik, Kunst und Werken flexibel einsetzen.
Warum? Ich bin überzeugt davon. Wir haben die Profis vor Ort, unsere Lehrkräfte, unsere Schulleitungen, die wissen ganz genau, was die Kinder brauchen, was sie am meisten brauchen und können das dann mit etwas mehr Gestaltungsspielraum jetzt auch passgenau vor Ort umsetzen.
An der musikbegeisterten Grundschule im unterfränkischen Altenau-Michelbach wird das wohl gelingen, wenn es nach der Schulleiterin Sabine Stolzenburg geht.
Wir würden das Beste für die Schule wieder rausholen wollen, ne? Dass wir weiterhin an dem Musikunterricht festhalten.
Doch andere Grundschulen werden sich vielleicht anders entscheiden müssen.
Warum Musikunterricht so wichtig für Kinder ist, Anna Dannecker berichtete. Mehr Zeit, um Rechnen zu üben. Das kann sicherlich einigen Kindern helfen, besser in Mathe zu werden. Anderen nützt einfach noch mehr Üben, aber nichts. Geschätzt, jedes 20. Kind hat eine Rechenschwäche, eine Dyskalkulie. Gerade findet in Würzburg der Jahreskongress des Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie statt. Anders als Legasthenie, also eine Leserechtschreibstörung, ist Dyskalkulie in Bayern bisher nicht anerkannt im Schulsystem und es gibt keinen Nachteilsausgleich. Wie schwierig es ist, mit Dyskalkulie durch die Schulzeit zu kommen und was helfen kann, hat sich Anna Küch von einer jungen Frau erzählen lassen, die selbst betroffen ist.
Plus und Minus, multiplizieren und teilen, das fiel der 18-jährigen Elena schon in der Grundschule schwer. Lange Zeit wusste die Schülerin nicht, was mit ihr los ist. Erst in der 5. Klasse wurde ihr klar, dass sie ein Problem hat.
Da habe ich dann wirklich einfach auch die Sachen, die ich in der Grundschule schon gelernt habe, wieder vergessen oder angefangen, Sachen zu vermischen, wo ich auch gesehen habe, das passiert keinem anderen in meiner Klasse. Und dann war es wirklich in der 5. Klasse, wo mir dann klar wurde, irgendwas ist da ganz komisch, weil ich nicht mal 7+4 plötzlich rechnen konnte, ohne das mir aufzuschreiben oder mit den Fingern eben zu rechnen.
Elena hat eine Rechenschwäche, Dyskalkulie. Zunächst bemerkte das niemand. Die Lehrer sagten ihr, dass sie doch mehr üben soll. Die Mitschüler lachten über Elena. Im Gymnasium wurde es dann richtig schlimm.
Weil mich meine Lehrerin dann immer nach vorne geholt hat, weil sie der Meinung war, das würde mir helfen, wenn ich das vor der Klasse alles so vorrechnen würde, weil dann ich das dann ja besser verstehe. Aber das hat es eigentlich nur schlimmer gemacht, weil ich da natürlich vorher eine totale Blockade bekommen habe, weil ich sehe, wie alle in der Klasse sich darüber lustig machen. Und dann hatte ich halt einfach eine Schulangst, Prüfungsangst, so Panikattacken wirklich entwickelt und einfach extreme Stresssymptome. Also ich konnte dann auch teilweise in anderen Fächern nichts mehr machen, weil ich nur noch gestresst war und nur noch an dieses eine Thema gedacht habe.
Schätzungsweise 100.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern leiden an Dyskalkulie. Ihnen fehlt das Verständnis für Zahlen. Sie werden als abstrakte Symbole wahrgenommen. Mengenangaben sind schwer. Im Alltag fällt es vielen Betroffenen schwer, die Uhr zu lesen oder beim Einkaufen zu kontrollieren, ob das Wechselgeld stimmt. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Die Ursachen sind komplex. Hirnforscher haben gezeigt, dass bestimmte Verbindungen im Gehirn nicht so schnell laufen. Gerd Schulte-Körne, Direktor der psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik der LMU.
Ein Beispiel ist der sogenannte intraparietale Sulcus. Das ist eine Region, dort finden verschiedene Rechenprozesse statt. Und man sieht bei denjenigen, die eine Rechenstörung haben, dass dieses Hirnareal geringer aktiviert ist. Aber nicht nur dort findet man Unterschiede, auch in anderen Hirnarealen, die zum Beispiel notwendig sind, um eine Rechenhandlung zu planen oder um die Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Das ist ein C und ein E.
Wie steil muss
das sein? Das ist jeweils ein Viertel.
Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ist enorm. Die Eltern von Elena merkten auch beim Klavierunterricht, dass ihre Tochter bestimmte Notenwerte nicht erkennen konnte, obwohl sie schon jahrelang Unterricht hatte. Mehrere Tests gaben dann schließlich die Gewissheit: Dyskalkulie. Die Rechenstörung ist nicht heilbar, aber eine Therapie hilft, die Probleme zu mildern. Susanne Kraut aus Aschaffenburg ist Dyskalkulie-Therapeutin.
Das wird wahrscheinlich niemals ein Einserschüler in Mathematik werden, aber es gibt durch die Therapie gute Möglichkeiten, den Kindern Strategien an die Hand zu geben und auch eben gewisse Abläufe im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und das funktioniert. Also irgendwann sieht man auch so richtig, wie der Groschen fällt. Und dann läuft es auch gut.
Je früher Dyskalkulie erkannt wird, desto besser. Im Schnitt dauert die Therapie 2 Jahre. Die Eltern müssen das selbst bezahlen. Das Jugendamt übernimmt die Kosten nur, wenn das Kind bereits eine seelische Behinderung wie eine Depression oder eine Angststörung entwickelt hat. Der Staat hilft also erst, wenn das Kind schon leidet. Susanne Kraut macht das fassungslos. Auch in der Schule gibt es in Bayern, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, keinen Nachteilsausgleich. Dyskalkulie ist anders als die Lese-Rechtschreibschwäche nicht anerkannt.
Das wird von den regierenden Parteien abgeschmettert. Warum gibt man diesen Kindern keinen Zeitzuschlag? Also es muss ja noch nicht einmal Notenausgleich geben wie bei LRS, sondern einfach die Möglichkeit des Zeitzuschlags.
Einen Zeitzuschlag für die Proben, den fordert auch die 18-jährige Elena, die gerade ihr Fachabi macht.
Jetzt, wenn ich jetzt in einer Schulaufgabe sitze, ich bräuchte einfach viel mehr Zeit, weil ich einfach alles in 5 Schritten statt in 2 Schritten aufschreiben muss und nochmal so Nebenrechnungen und es geht zeitlich nicht. Und natürlich die Therapie, dass die bezahlt wird, weil andere Kinder haben nicht so viel Glück wie ich, dass die Eltern sich das leisten können. Das ist ja wirklich extrem teuer.
Doch passiert ist bislang nichts. Unzählige Petitionen von Eltern und Verbänden liefen bislang ins Leere. Im Bayerischen Schulgesetz gibt es keinerlei Vorgaben, obwohl es wissenschaftliche Leitlinien gibt.
Trotz Rechenschwäche zum Abi. Kein einfacher Weg, wie Anna Küch berichtete. Tablet, Laptop, interaktives Whiteboard. Das sind in bayerischen Klassenzimmern oft die fortschrittlichsten Lehrmittel. Technisch wäre aber noch viel mehr möglich. Das haben vergangene Woche die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im oberfränkischen Ebermannstadt erlebt. Im Rahmen einer Wissenschaftswoche konnten die Jugendlichen in andere Welten eintauchen. Mithilfe eines virtuellen Klassenzimmers. Sandra Josipovic war mit dabei.
Mit einer Virtual Reality Brille bewegt sich eine Schülerin langsam im Raum. In ihren Händen hält sie Joysticks und hebt die Arme nach oben. Die Gymnasiastin Emma Bürger besucht mit der VR-Brille gerade die Raumstation ISS.
Kann ich mich da irgendwie festhalten?
Genau, du hältst dich mit den Händen, mit der Hand fest und dann ziehst du dich mit der Greiftaste.
Ja, ja.
Genau.
Erklärt ihr Florian Kubiak. Er ist medienpädagogischer Berater für digitale Bildung und unterstützt die Schüler und Lehrer im virtuellen Unterricht. Denn der Schulalltag am Gymnasium in Ebermannstadt läuft in der Wissenschaftswoche mit der VR-Brille ganz anders ab als sonst. Der Schulleiter Siegfried Reck.
Naja, es ist eine ganz andere Arbeitsstimmung im Moment. Die Schüler arbeiten hier an ihrem Projekt, jetzt im Moment eine virtuelle Realität aufzubauen. In der Regel können sie so etwas im Klassenzimmer nicht darstellen, im PC-Raum vielleicht, aber die Techniklastigkeit auch hier, dass man mit Brillen rangehen kann, das begeistert und motiviert die Schülerinnen und Schüler natürlich schon.
Ein Team aus Experten für digitale Bildung vom XR-Hub Nürnberg, die auch die Technik bereitstellen, unterstützt das Gymnasium Fränkische Schweiz bei der Umsetzung im Klassenzimmer. Denn bislang sind die VR-Brillen nicht an Schulen vorhanden. Aber die virtuelle Realität wird in Zukunft wichtig sein, erklärt Berater Florian Kubiak.
Weil das einfach eine Technologie ist, die jetzt einfach in Zukunft kommen wird oder schon da ist. Und wir Schulen natürlich die Kinder und die Arbeitskräfte von morgen ausbilden, vorbereiten müssen auf die Welt da draußen. Und die Welt wird mit KI und Extended Reality versetzt sein.
Mit der VR-Brille ist der Unterricht viel anschaulicher. Die Gymnasiasten setzen die Brille auf und gelangen dabei quasi in eine andere Welt. Zum Beispiel können sie in 3D durch den menschlichen Körper wandern. Biologieunterricht mithilfe der virtuellen Realität.
Ich denke, das kann ganz nützlich sein, weil man ja dann auch solche Sachen erstmal so richtig sehen kann und auch verstehen kann, wie das genau aussieht.
Sagt Emma Bürger und setzt die VR-Brille ab. Sie hat dank der Brille gerade ein menschliches Herz von innen gesehen. Nun sollen die Elftklässler ihr eigenes Traumhaus mit verschiedenen Baumaterialien am Computer planen. Alissa Häfner arbeitet am Laptop konzentriert an der Zusammenstellung ihres Hauses.
Es hat noch keine Einrichtung und so, aber auf jeden Fall mit so weißen Blöcken, also mit Betonblöcken. Und ja, ganz einfaches, also halt eher so Neubau.
Die Elftklässler sitzen konzentriert und gemeinsam an ihrem virtuellen Bauprojekt. Nach der Besichtigung der Bauten in der virtuellen Realität ist die Begeisterung groß.
Ja, das war halt cool, dass man halt in die selbstgebauten Welten halt auch nochmal eintauchen konnte, weil man hat es ja jetzt dann auch in 3D gesehen.
Man hat so viele verschiedene Einblicke bekommen. Also man kann auch selber ausprobieren, die Sachen mit den VR-Brillen. Das war natürlich total cool, das live zu erleben. Und das muss man auch mal selber erlebt haben, um das dann zu verstehen.
So die Gymnasiastin Johanna Graf. Auch wenn das Gymnasium in Ebermannstadt den Unterricht mit den VR-Brillen nur in der Wissenschaftswoche so abhalten kann, in Zukunft sollen noch mehr Schulen in Bayern im Unterricht die VR-Brillen für Projekte einsetzen, wünscht sich Florian Kubiak. Denn im Bildungsbereich steht diese Technologie noch ganz am Anfang.
Was mit VR-Brillen im Unterricht alles möglich ist. Ein Beitrag von Sandra Josipovic war das. Studieren ist teuer. Miete, Strom, Lebensmittel, Laptopbücher und. Damit sich möglichst viele junge Menschen das überhaupt leisten können, gibt es BAföG. Mit bis zu 934 Euro im Monat unterstützt der Staat junge Menschen in Ausbildung. Die Bundesregierung will die Ausbildungsförderung überarbeiten und hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, über den nun der Bundestag beraten wird. Was sich ändern soll, erklärt Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio.
Das Neue an dieser BAföG-Reform ist, dass es künftig 1.000 Euro Studienstarthilfe für Studentinnen und Studenten aus einkommensschwachen Familien geben soll. Diese Hilfe ist einmalig und muss nicht zurückgezahlt werden. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP.
Für junge Menschen aus finanziell schwierigen Hintergründen ist ja die Aufnahme eines Studiums nochmal eine besondere Herausforderung. Da fallen Kosten an wie Laptop oder auch Mietkaution. Und deshalb setzen wir hier nochmal ganz gezielt an mit der Studienstarthilfe.
Unter den jetzigen Bedingungen würden davon pro Jahr etwa 15.000 Studierende profitieren. Es könnten mehr werden, wenn die Studienstarthilfe als zusätzlicher Anreiz wirkt, zu studieren. Die Reform sieht außerdem höhere Elternfreibeträge vor, sodass grundsätzlich mehr junge Menschen Anspruch auf BAföG haben. Für Studierende, die jobben, wird die Grenze für Einkommen aus Minijobs angepasst, damit das Geld eben nicht aufs BAföG angerechnet wird. Trotzdem sehen Kritiker vor allem ein großes Manko der Reform. Hier der CDU-Bildungspolitiker Thomas Jatzombek.
Es gibt in der BAföG-Novelle keine Anpassung der Bedarfssätze. Es bleibt eben genau bei dem alten Stand. Und während Bürgergeldbezieher 12% mehr bekommen in diesem Jahr, bekommen die BAföG-Bezieher exakt 0% mehr. Und das ist nicht gerecht, das ist nicht fair.
In den nun folgenden Beratungen im Bundestag könnte da noch nachgebessert werden. Allerdings heißt es aus dem Ministerium, Kritiker müssten schon sagen, woher das Geld dafür kommen soll. Geht es nach dem Bildungsministerium, soll diese BAföG-Reform bereits zum kommenden Wintersemester gelten. Ganz grundsätzlich machen allerdings auch die langen Bearbeitungszeiten für BAföG-Anträge den Studierenden das Leben schwer. Diese Kritik reicht Bettina Stark-Watzinger an die Bundesländer weiter.
Wenn jetzt noch alle Länder zügig die E-Akte einführen, ist das BAföG dann auch bald voll digital. Das muss ja unser Ziel sein. Hier brauchen wir mehr Tempo, damit Studierende künftig schneller ihren Bescheid und damit die Planungssicherheit für ihr Studium bekommen.
Aktuell bekommt ungefähr jeder 10. Studierende BAföG. Seit 2022 steigt die Zahl derjenigen, die einen Anspruch darauf haben, leicht an.
Die Reform des BAföGs läuft. Uwe Jahn hat die geplanten Neuerungen vorgestellt. Auch beim Münchner Studierendenwerk verfolgt man genau, was in Berlin diskutiert wird. Denn in der teuersten Stadt Bayerns ist es für Studierende besonders schwierig, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wie die Reformpläne hier ankommen, darüber spreche ich mit Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk München. Herr Wachendorfer, was sagen Sie denn zu der geplanten BAföG-Reform?
Ja, zunächst einmal begrüßen wir natürlich die Schritte, die jetzt erfolgt sind, also die Anhebung der Elternfreibeträge um 5%. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Und auch die BAföG-Förderungshöchstdauer wird ja erhöht mit dem Flexibilitätssemester. Das sind auf jeden Fall gute Ansätze. Letztlich fehlt uns aber natürlich die Anhebung der BAföG-Bedarfssätze.
Das heißt, ein bisschen zu kurz gesprungen, oder?
Ja, also es ist auch nicht das, was ursprünglich versprochen wurde. Und man muss ja auch sehen, wenn die BAföG-Bedarfssätze zuletzt 2022 erhöht wurden und jetzt im Herbst nicht erhöht werden, dann ist es eine sogenannte Nullrunde für die Studierenden. während die Kosten aber weiter steigen. Wir hatten in den letzten 2 Jahren eine starke Inflation. Mietpreise ziehen überall an, in München natürlich besonders. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Studierenden damit auskommen sollen.
Das BAföG setzt sich ja zusammen aus einem Grundbedarf und einem Anteil fürs Wohnen. Was ist denn der Betrag, wo Sie sagen, da müsste am ehesten noch was nachgeschoben werden?
Also rein rechtlich sehe ich das so, dass eigentlich bei den Studierenden beim Grundbedarf ein starker Anhebungsbedarf besteht. Der liegt ja momentan bei 452 Euro und beim Bürgergeld liegt er bei 563 Euro. Studierende sind aber keine Bürgerinnen zweiter Klasse, die essen und trinken und heizen genauso wie andere Menschen. Und insofern verstehe ich nicht ganz, wie etwas als Existenzminimum definiert wird und dann für die Studierenden aber weniger ausreichen soll.
Jetzt gibt's ja wenigstens eine ganz große Neuigkeit, das sind diese 1000 Euro Startgeld für Studierende aus ärmeren Familien. Das klingt ja mal richtig gut, oder? Was sagen Sie?
Also auf den ersten Blick hört sich das immer gut an. Natürlich wäre das auch schön und begrüßenswert, wenn alle Studierenden 1000 Euro bekämen, aber so ist es ja nicht, sondern das wird nur für eine sehr kleine, ausgewählte Gruppe der Fall sein, die eben davor schon in einer Bedarfsgemeinschaft leben, die Wohngeld oder Sozialhilfe beziehen. Das wird also für sehr wenig Studierende zutreffen. Hinzu kommt momentan auch noch, dass gar nicht klar ist, wer diese Starthilfe eigentlich auszahlt und wie die Studierenden dann da rankommen.
Jetzt ist ja das erstmal der Gesetzentwurf, der verabschiedet wurde und der Bundestag befasst sich nun damit. Was denken Sie denn? Kann da noch was Neues kommen, wo Sie sagen, ja, das geht in die richtige Richtung? Wie viel Einfluss erwarten Sie denn da noch?
Also hoffe ich sehr stark auf die verschiedenen Parteien, dass sie da auch noch einfordern vom Bundesministerium, dass auch die bereitgestellten Mittel auch ausgeschöpft werden. Es werden momentan gar nicht alle Mittel ausgeschöpft, die im Haushalt dafür bereit lägen. Und wir verstehen ehrlich gesagt nicht ganz, wieso ein Bundesministerium daran nicht interessiert sein sollte. Der Bedarf ist sehr hoch bei den Studierenden und um BAföG wirklich attraktiver zu machen, müsste auch die Summe steigen. In München ist es so, dass viele Studierende sich einfach gar nicht mehr für BAföG entscheiden, weil das eben nicht auskömmlich ist. Die können sich mit dieser Wohnkostenpauschale von 360 Euro nur noch im Studierendenwerk ein Wohnheimzimmer leisten und die können damit kein WG-Zimmer auf dem Markt bezahlen. Und für München gehen wir auf jeden Fall weiterhin mit einer Steigerung der Studierendenzahlen aus, weil München einfach ein sehr attraktiver Standort ist, trifft natürlich auch für andere Großstädte zu. Und dann können dort halt nur noch Leute studieren, die reiche Eltern haben. Darauf läuft es am Schluss hinaus.
Vielen Dank, Ingo Wachendorfer vom Münchner Studierendenwerk war das zur umstrittenen BAföG-Reform. Und das war's für heute vom Campus Magazin. Im Studio war Monika Wagner. Mehr Informationen zu unseren Themen und dem Podcast zur Sendung finden Sie im Internet auf br24.de/sonntag.